So witzig, ich sitze heute am Tisch mit jemandem, der, wie wir gerade festgestellt haben, mich schon immer kennt, eigentlich schon immer, seit ich auf der Welt bin. Und wir haben aber losen Kontakt. Witzigerweise, weil die Mitarbeiter heute auch gefragt haben, wie der Kontakt zustande gekommen ist. Ich war Chauffeur auf seiner Hochzeit.
Das stimmt.
Und es ist ein Fotograf. Und wenn man so schaut, was er fotografiert hat, ich frage immer die KI, weil es immer ganz interessant ist, wenn da Sachen rauskommen, die man selber noch nicht kennt, und dann kommt da Porträt von, und dann ging es los. Macron, Trump, Katy Perry, dann denkst du schon, okay, crazy. Wladimir Putin, Obama. Und da weißt du schon, was die Flughöhe ist. Hannes Tötschke hört ja Mikrofon mit.
Mit Daniel Biskup.
Daniel, ich freue mich.
Ja, ich mich auch, vor allem, dass wir uns immer wieder so in den letzten 10 Jahren mit Abständen sehen. Das ist dann sehr spannend zu sehen, was du machst.
Ich weiß gar nicht, ob du das noch erinnerst. Ich wollte bei dir meine erste Wohnung mieten.
Das.
Das war so wilde Jugend, da hatte ich meine erste Freundin.
Ah, ich hatte genau im
Und du hattest
Bismarckviertel.
so ein
Ey, ich
Archiv.
hatte ein Archiv im
Ja.
Bismarckviertel, genau, ja.
Und dann, ich wollte dann ein kleines Liebesnest.
Wäre möglich gewesen,
Ja.
stadtnah.
Und dann
Genau.
haben wir das angeguckt, ja.
Ja.
Crazy. Also, was führt uns zusammen schlussendlich? Weltbild führt uns eigentlich zusammen, muss man sagen. Gell? Aber die Geschichte startet ja viel, viel abgefahrener, weil wenn man das heute hört, was du da fotografierst und in welcher Flughöhe du da dein Leben unterwegs warst, beginnt ja mit einer Ausbildung zum Postboten.
Genau. Dazu muss man sagen, ich bin in Bonn aufgewachsen und war, wie viele vielleicht, für viele Jungen muss man dazu sagen, Mädchen sind da irgendwie zielstrebiger, das sehe ich ja bei meinen Töchtern. Also ich war zumindest als Junge nicht so fleißig, nicht so zielstrebig und bin lieber Fußball spielen gegangen, was dann zur Folge hatte, dass ich damals auf die Regelschule gegangen bin. Das war die Hauptschule, heute glaube ich Mittelschule. Und dort muss man nach der 9. Klasse die Schule verlassen und ich bin dann von der Schule zum Postamt und bei einer Lehre gemacht.
Aber dann ging es dann, also, weil schlussendlich landet die Geschichte am Schluss auf Publisher, Verleger, Zeitschriftenbereich. Damals ja schon losgegangen, eine Gewerkschaftszeitung
Genau,
entwickelt.
ich habe, weil ich bin mit 15 in die Post hineingekommen und mit 2 Wochen später war mir klar, das ist nur vorübergehend. Ich mache diese Lehre und versuche, diese 3 Jahre so interessant wie möglich zu gestalten, weil das Briefe austragen, das Briefe verteilen, das ermüdet nach einer gewissen Zeit. Und ich habe dann für mich ein bisschen Abwechslung gesucht und habe mich bei der Postgewerkschaft engagiert und dort eine Jugendzeitung verlegt. In Anführungszeichen verlegen heißt, selber fotografieren, layouten, 8 Seiten kopieren und dann zusammenpacken und den 200 mit Lehrlingen verteilen. Das war so
Also
meine
8 Seiten mal 200, ne?
8 Seiten mal 200, aber es sind nur 8 Inhaltsseiten, das muss man ehrlicherweise sagen.
Aber
Also,
es war
aber ich war auch
tausendfach mehr.
alleine, genau. Also von daher war das mein Produkt und da bin ich halt auf das Verlegen und Journalismus gekommen, weil mich das interessiert hat. Und wenn man in Bonn aufwächst, wächst man ja zu der Zeit Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre mit Politik, mit Friedensdemos auf. Das hat mich geprägt und ja, und so war mir dann klar, ich werde diese Postlehre zu Ende bringen. Und weil ich dann nicht mehr zur Abendrealschule gehen wollte, hat mir jemand den Tipp gegeben vom Bayernkolleg Augsburg. Das ist eine wunderbare Schule, die ist dieser Tage 60 Jahre alt geworden. Ich konnte leider nicht zu dieser Festveranstaltung hingehen, aber am Bayernkolleg bin ich dann von Bonn hier nach Augsburg hingekommen
Wegen
und
dem Bayernkolleg.
wegen dem Bayernkolleg. Also es hat mich wirklich, jemand hat mir gesagt, dort kannst du mit Hauptschulabschluss und mit einer fertigen Lehre sofort anfangen. Das hat mich sofort auf den Weg hierher gebracht und bin dann von heute auf morgen praktisch nach Augsburg gezogen, habe dann ein Abitur gemacht und dann studiert und ja, bin der Schule sehr, sehr dankbar.
Was hast du studiert?
Geschichte, Politik, aber ich habe die Magisterarbeit nicht geschrieben.
Ja, ich finde es so interessant, weil wenn du so früh dann schon auch unternommen hast, darum geht es ja in dem Podcast immer, Unternehmen statt Unterlassen, dass du trotzdem dieses Abi noch haben wolltest.
Ja, das, also einmal wollte ich das Abi haben, weil das so mein Selbstwertgefühl wahrscheinlich ein bisschen geschmeichelt hat. Und ich wollte ja auch studieren. Fotografie und Journalismus war ja mein Hobby. Ich habe das ja gemacht, weil mich das interessiert hat, weil ich das spannend fand. Und dann habe ich das nebenbei gemacht. Also die Uni war schon mein Hauptthema. Und das Finanzieren der Universität ging halt durch die Jobs.
Und dann kam Weltbild quasi als einer der Jobs,
Genau,
oder
es
ist es schon
kam
so?
ja zuerst die Augsburger Allgemeine und dann habe ich gestern witzigerweise gesehen, Eva Gruskinski. Eva Gruskinski war damals Volontärin im Weltbildverlag und die musste ein Praktikum während ihres Volontariats bei der Augsburger Allgemeine machen. Und die fragte mich, ob ich nicht Lust hätte, auch für andere Zeitungen zu arbeiten. Und dann sage ich ja klar. Und dann hat sie mir einen Termin ausgemacht bei dem Chefredakteur eines Jugendmagazins. Und man muss sagen, ich war zu der Zeit in den Ferien der Pressesprecher des Landesjugendorchesters Nordrhein-Westfalen. Man macht sehr viel in seiner Jugend und ich habe also in den Ferien halt immer mit dem Orchester zusammengearbeitet. Ich hatte natürlich nicht als Pressesprecher da angefangen, sondern so mit 16 habe ich da Instrumente geschleppt und dafür gesorgt, dass die Musiker die Notenständer vor der Nase hatten. Und dann irgendwann mal sind ja dann weitere Fähigkeiten hinzugekommen und dann hat die Leitung dieses Orchesters gesagt, ach komm, dann mach doch Pressearbeit für uns. Und so ist das dann gekommen und dann hatte ich schon mein erstes Thema für das Jugendmagazin. Ich habe denen vorgeschlagen, eine Reportage über die Konzertmeisterin zu machen. Aber das Interessante war, ich wäre ja zufrieden damals, 1986, bekam ich für ein Bild bei der Augsburger Allgemeinen 12 Mark und für die Zeile 30 Pfennig. Mhm. Und der Chefredakteur damals fragte mich, na, was willst du denn haben? Für eine Reise nach Köln aus Bayern? Ich habe keine Ahnung gesagt, ich soll mir was vorschlagen. Und dann sagte er mir, man kennt ja die Honorare, die ich bis daher gewohnt war, sind 2000 Mark okay.
Das ist ja unglaublich. Wie viel Zeilen muss ich schreiben dafür?
Ja, genau. Und von daher nahm meine Karriere einen anderen Lauf, weil ich durch das Geld, das ich da verdient habe, auch sehr früh schon meine eigenen Themen besetzt habe. Mhm. Weil ich habe da das Geld bekommen und dann habe ich schon sehr früh angefangen, Osteuropa zu fotografieren oder irgendwelche Themen, die mich sonst interessiert haben.
Und das fängt ja schon eigentlich da bei der Post an, ja. Also dieses Erkenntnis, ich brauche irgendwie ein Brot- und Buttergeschäft, um dann das machen zu können, was meine Leidenschaft ist.
Genau. Das hat mir auch, ich war mal kürzlich beim WDR, da hat die Redakteurin gesagt, ja, das wäre doch gar nicht so doof gewesen, diese Lehre, weil ich hatte schon als 15-Jähriger Geld für Filme. Mhm. Das stimmt. Also wenn ich habe da, keine Ahnung, 400 Mark verdient und ein Film hat damals 5 Mark gekostet und ich musste mir keine Gedanken machen, wenn ich für mein Hobby, in Anführungszeichen, diese Demo zu fotografieren in Bonn, 3 Filme kaufen wollte. Mhm. Also so insofern ist das richtig, weil ich durch dieses Lehrgeld bei der Post einmal den Zugang zur Gewerkschaft hatte, zu Veranstaltungen und dann einfach meinem Hobby die Möglichkeit gegeben habe, weiter zu entstehen.
Mhm. Also es hat uns beim Reinlaufen und beim Ratschen hier, bevor wir auf die Taste gedrückt haben, ja auch irgendwie geeint, gell? Weil es stellt sich ja genau die Frage, die meine Mutter auch immer fragt, was verdienst du denn mit dem Podcast an Geld? Dann sage ich immer, naja, das ist erstmal eine Investition. Und da fragen mich oft Leute, also ich habe das ganz oft in meinem Leben gemacht und ich merke jetzt, jetzt gibt es die Agentur 20 Jahre und jetzt holt mich das gefühlt ein. Also jetzt kann es gar nicht mehr schieflaufen. Ich kenne so viele Leute, das ist wie so ein Circle, finde ich so. Jetzt kommt es so von hinten an, wie wenn man sich selber überrundet und man kennt einfach 100.000 Leute. Jetzt ist es mit dem Podcast auf, jetzt ist es irgendwie Folge, weiß ich nicht, irgendwas kurz vor 50 und jetzt braucht man einfach nur noch Leute anrufen und sagen, Mensch, hast du mir nicht einen Draht da und dahin? Und wenn ich von außen das sehe, weil eine der größten Themen bei dir war ja jetzt die Fotografien auch vom Mauerfall, von der Wende. Und das war ja damals, natürlich hast du immer so, also ich sehe das von außen so, dass du immer so ein Gespür für die besonderen Momente hattest. Das war eine wahnsinnige Investition, super Long-Term. Weil die Leute heute, die Agenturen aufmachen, die wollen ganz schnell, ganz reich werden. Da sage ich immer, es gibt alles nicht, Leute. Es gibt nicht das schnelle Geld, schnell reich werden.
Also wenn man jetzt diese Zeit 1989 sieht, wie gesagt, ich habe Geschichte studiert und wenn man neueste Geschichte studiert, dann passiert nun mal in Osteuropa kein Stein bleibt mehr auf dem anderen. Gorbatschow verändert den gesamten Kontinent.
Hast du auch fotografiert?
Den habe ich auch fotografiert. Ich war in Moskau, habe Perestroika und Glasnost fotografiert. Und dann fällt die Mauer. Und ich war schon vorher in Ungarn bei den Flüchtlingen. Dann war mir klar, es gibt keinen anderen Weg, als ich muss immer da sein. Ich saß hier in Augsburg an der Uni und dann kam die Nachricht, bin da sofort hingefahren und habe erstmal Geld in die Hand genommen, was ich glücklicherweise durch irgendwelche andere Jobs verdient hatte. Aber es spielt für mich keine Rolle, das sofort zu monetarisieren. Ich wollte einfach dabei sein, weil diesen Augenblick dieser deutschen Geschichte zu erleben, das stand an vorderster Linie. Also es war nicht das Geld verdienen, das war es nicht, sondern einfach dabei zu sein, diesen Moment zu erleben und seine eigenen Bilder zu machen. Natürlich haben dann Leute gesagt, ah, warum fährst du da hin? Da sind doch schon andere Fotografen, die aus Berlin und so weiter. Aber das hat mich nicht aufgehalten. Das hat mich nie aufgehalten. Das Argument, dass es schon ein Bild gibt, dass ein anderer da ist, das war damals überhaupt kein Argument.
Das muss man auch ehrlicherweise dazu sagen. Also das, wenn einem auffällt, das habe ich mir heute gedacht. Ich hatte mittags noch einen Termin, bin dann nochmal losgefahren und habe mir gedacht, ey, also ich meine, es gibt ja hunderttausende Fotografen. Ich meine, spätestens seit digital ist ja gefühlt jeder Dritte ist ein Fotograf. Ne? Der Begriff ist kaputt.
Ja.
Und am Schluss gibt es wahrscheinlich auch, ohne das vermessen zu sagen, aber es gibt auch tausende von Leuten, die vielleicht bessere Fotos machen.
Bestimmt.
So. Aber was würdest du sagen, ist da dein Geheimnis? Weil also ich da gibt es ja auch diese Geschichte, wo du aus dem Taxi rausspringst und da steht der Udo an der Mauer und irgendwie, dann hast du den gekriegt und dann...
Man muss sagen, jetzt diese Udo-Geschichte war wirklich so, ich stand an der Mauer und er sprang aus dem Taxi. Er sprang aus dem Taxi und ich stand da und ich bin zu ihm hin und fragte, Udo, ich würde gerne ein Porträt von dir an der Mauer machen. Der kannte mich nicht, der kam gerade aus dem Taxi und er sagte, ja, machen wir.
Aber ich glaube, das ist jetzt schon die Magie. Ich glaube, du kannst das unglaublich mit Menschen einfach.
Ich glaube, ich habe das Glück, dass ich mit Menschen umgehen kann, dass sie mir vertrauen, auch innerhalb kürzester Zeit. Das kann man ja, wenn man diese Bilder sieht, so lesen. Und ich glaube, es ist wirklich so. Aber warum das so ist, das kann ich dir nicht sagen. Da müsste man die Leute befragen, die sich dann im Augenblick fotografieren lassen oder die mir ihre Zeit schenken oder auch ihre Aufmerksamkeit oder auch mir Seiten zeigen, die sie vielleicht anderen nicht zeigen. Also das ist wirklich großes Glück. Das weiß ich sehr zu schätzen, dass das so ist. Und das ist ja jetzt schon seit mehreren Jahrzehnten so.
Ich glaube, das könnten die dir auch nicht sagen. Das ist irgend so ein Urding, das kann man oder kann man nicht. Da ist was.
Ich hatte, ich habe ja momentan hier im Schätzlerpalais in Augsburg eine Ausstellung zum Thema Künstler und Künstlerin. Und der Laudator, der Professor Smerling von der Stiftung Kunst und Kultur, den ich schon seit 20 Jahren kenne, sagte, ich glaube, er glaubt, das hat etwas mit meinem Lächeln zu tun. Das kann sein, dass das sicherlich nicht abweisend ist und dass es vielleicht manche Leute öffnet. Aber das ist mir geschenkt und ich merke es gar nicht, dass das so ist, aber anscheinend wirkt das so.
Jetzt kommt da der Udo raus und er sagt, ja, komm doch mit.
Ja, komm mit, ja genau. Und dann war der zweite Teil, ich mache das Porträt und dann wusste ich schon, was passieren wird. Damals gab es ja keine Handys, aber es gab Praktikerkameras und DDR-Ausweise und keine 4, 5 Minuten später kamen DDR-Bürger und wollten dann Autogramme in die Ausweise. Und dann frage ich Udo, stört dich das, wenn ich mit dir einfach mitlaufe? Ich beobachte, ich störe dich nicht, ich bin einfach dabei. Komm mit. Und dann bin ich so eine halbe Stunde...
Wie groß war der damals schon? Also
der war 89, war schon eine Größe. Mhm. Also es gab ja mal Auf und Abs und er war... jeder kann sagen, ist da. Ja. Also genau, und dann bin ich eine halbe Stunde mit ihm mit und habe alles Mögliche fotografiert. Also die besagten Fotos, er wird mit anderen mit der Praktika fotografiert, er gibt Autogramme und Ausweise. Und dann war es ja damals so am Potsdamer Platz, hat man ja so schnell so einen provisorischen Grenzübergang gemacht. Und wir gehen dann in den ehemaligen Todesstreifen rein. Da konnte man durchlaufen jetzt, weil da der Grenzübergang war. Und in der Mitte dieses Todesstreifen hielt ein Trabi an und sagt, hey, du bist doch Udo. Ja, komm, steig ein, ich fahre dich in den Westen. Und dann stieg er in den Trabi und fuhr weg. Und das war dann das Ende meiner Geschichte. Aber auch das Bild habe ich gemacht, wie er in den Trabi einsteigt und dann mit einem weltfremden Ostberliner nach Westberlin fährt.
Unglaublich.
Aber das sind einfach Sachen, die erlebt man, wenn man einfach da ist, man hat Glück. Und dann muss man einfach, sage ich mal, um Helmut Kohl zitieren, den Mantel der Geschichte greifen, in dem Fall Udo Lindenberg, und seine Bilder machen.
Jetzt hast du den nächsten großen Namen gedroppt. Also da wurde ja schon zwischendurch, hat man immer gesagt, das ist ja schon fast der Ziehsohn vom Helmut Kohl. Ihr hattet ja eine unglaubliche Verbindung.
Ich hatte das Glück, Helmut Kohl schon während der Mauertage zu fotografieren. Aber damals kannten wir uns noch nicht persönlich. Aber es gibt viele Bilder aus der Zeit, wo ich direkt am Schöneberger Rathaus vor ihm stand am 10. November, wo er die Rede gehalten hat und so ausgepfiffen worden ist, dann während des Wahlkampfs in Ostdeutschland in Erfurt oder am 3. Oktober. Aber kennengelernt habe ich ihn letztlich sehr gut, so dass wir dann sehr viele Jahre durch die Welt geflogen sind oder ich durfte mitfliegen, durch Kai Diekmann. Kai Diekmann war im Prinzip mein Türöffner und zu der Geschichte, da muss man ein bisschen ausholen. Ich habe ja 10 Jahre in Osteuropa alles fotografiert, was passiert ist. Nicht nur den Umbruch in der DDR, sondern auch in der CSSR in Russland, den Krieg in Jugoslawien. Und der Krieg in Jugoslawien nicht endete, aber nahm seinen vorläufigen Höhepunkt 1999 im Kosovo, wie praktisch die Kosovaren vor den Serben geflohen sind. Und ich bin dahin geflogen, habe das fotografiert. Und man muss sagen, damals war die Welt noch ganz anders. Ich bin eine Woche unterwegs gewesen mit einem Sack voller Filme, habe die belichtet, bin zurückgefahren, habe meiner Laborantin die Filme gegeben, die hat sie entwickelt und ich habe dann von den Kontakten vielleicht ungefähr 30 Bilder rausgesucht, die hat sie 6-mal vergrößert und ich habe diese Bilder damals 1999, das ist noch nicht so lange her, an Redaktionen geschickt, blind, also an die Taz, an die Zeit angeboten. Es waren Blindangebote. Man bekam ein kleines Archivgeld, man hat 30 Bilder geschickt und die haben 10 archiviert, bekam man 50 Mark oder was auch immer und hat gehofft, dass sie die Bilder drucken. Bei dieser Reise hat sich das sehr gelohnt. Viele Zeitungen, die ich dann bedient hat, haben die dann auf der Titelseite gedruckt, haben ganze Seite 3 Reportagen gemacht, also die gesamte Seite 3 nur mit Fotos. Und das war zum Beispiel in der Taz. Und Kai Diekmann war damals Chef der Welt am Sonntag und er sah diese Bilder. Und die hatte ich aber nicht im Verteiler, weil ich mir Axel Springer oder die Welt am Sonntag nicht als Kunden vorstellen konnte, bei meiner Art der Fotografie. Aber er ließ sofort anrufen und sagte seiner Fotochefin, er würde gerne meine Bilder nachdrucken. Und da sage ich, ja, wenn Sie einen Kurier schicken, mache ich das. Und dann kam der Kurier und die druckten die tatsächlich auch sehr groß in der Welt am Sonntag. Und 2 Wochen später bekam ich einen Anruf von einem anderen Magazin. Das gibt es heute noch, Medienmagazin, das ist so ein Fachmagazin, wo Journalisten vorgestellt werden. Da gibt es so Interviews. Und die damalige Chefredakteurin sagte zu mir, sie kennt mich nicht, aber der Kai Diekmann, der war damals 33 Jahre alt, der ist der jüngste Chefredakteur in Deutschland. Der ist jetzt ein Jahr Chef dort und sie machen ein Interview. Und er hätte ihr gesagt, er würde das Interview noch viel lieber machen, wenn ich ihn fotografiere. Mhm. Sage ich, okay, also wenn Sie mir nur Honorar zahlen und mich dahin schicken, dann mache ich das, dann komme ich nach Hamburg und fotografiere ihn. Dann bin ich dann zu ihm und wir sahen uns zum ersten Mal.
Ja, der war ein Fan.
Er schätzte meine Fotos. Fan würde ich jetzt, wir kannten uns ja so nicht. Er sah nur meine Fotos. Und dann haben wir erstmal eine Stunde lang über Fotografie gesprochen. Wir sind ja gleich alt. Ich bin 1,5 Jahre älter. Und er hatte auch ein Faible für Fotografie. Und wir sprachen dann über Barbara Klemm, über Jupp Dahlchinger, Robert Lebeck, über die Fotografen dieser Zeit, die damals wichtig waren. Und wie meine Einschätzung ist. Naja, und dann habe ich ihn fotografiert und 2 Wochen später kam ein Anruf derselben Fotochefin und sagte, ja, der Herr Diekmann habe sie angerufen, ich solle, er will mich sofort einstellen. Hm. Dann habe ich gesagt, das ehrt mich, aber ich möchte nicht angestellt sein. Und dann habe ich ihm das erklärt, warum.
Warum wolltest du nicht
angestellt? Naja, man muss sagen, ich hatte das Glück, also da muss man wieder weiter ausholen. 1991 war der Putsch in Moskau. Für mich war der Putsch in Moskau, weil ich schon vorher in Russland war und ich habe Silvester 1991 in der Sowjetunion verbracht, weil ich wusste, da habe ich 1990 ein Interview gegeben. Ich hatte eine erste Ausstellung, Der Weg zur Einheit. Die Bilder vom Sommer 89 bis zum 3. Oktober sind im November 90 hier in der Sparkasse ausgestellt worden und da musste ich der Augsburger Allgemeinen mit 27 Jahren dazu ein Interview geben und dann habe ich mich sehr weit aus dem Fenster gehängt und habe gesagt, wissen Sie was? Auf die Frage, was sind da meine nächsten Pläne, da habe ich gesagt, ja, ich werde jetzt nach Russland fahren oder in die damalige Sowjetunion, weil ich glaube, die wird es auch nicht mehr lange geben.
Prediction.
Ja, genau. Aber gut, aber es gab die ersten Wahlen, Jelzin ist rausgekommen, also das bröckelte alles. Natürlich, der Zeitpunkt, wann die Sowjetunion untergeht, war mir nicht klar, aber ich wollte auch dabei sein. Deswegen bin ich schon in die Sowjetunion, habe da Silvester verbracht und so weiter. Und wie der Putsch dann im August stattfand, saß ich in Bonn bei meinen Eltern auf der Terrasse und höre die Nachrichten und sage, tut mir leid, ich muss sofort ins Auto, ich muss meinen Pass holen in Augsburg und nach Moskau fliegen. Gesagt, getan, bin nach Augsburg, habe meinen Pass geholt, den ich dummerweise nicht dabei hatte, aber was auch vielleicht ein Glück war, weil sonst wäre ich vielleicht ins Konsulat nach Bonn gegangen, so musste ich ins Konsulat nach München, hatte aber keine Einladung. Mhm. Was man braucht ja für ein Visum, irgendeine Einladung und so weiter. Mhm. Und ich bin dann mit dem Pass dahin zu einem Konsularbeamten und sagte, ich möchte morgen nach Moskau fliegen. Dann schaut er mich an und sagt, wo ist die Einladung? Ich habe keine Einladung. Und Sie wollen nach Moskau fliegen? Ja, ja, ich will nach Moskau fliegen. Ich bin Fotograf, ich will das dokumentieren. Und dann sagt er, gib deinen Pass und hat mir einen Stempel reingedrückt. Und so bin ich ohne Einladung nach Moskau
gefahren. Das war wieder das Lachen vielleicht.
Wahrscheinlich, ja. Und hatte dann das Glück, das zu fotografieren und habe dann auch Gerd Ruge kennengelernt. Gerd Ruge war damals ein bekannter Journalist. Und wenn man als freier Fotograf arbeitet, dann hat man den Blick offen für unterschiedliche Sachen. Für die Menschen bei den Demos, für Jelzin und auch Gerd Ruge. Und wenn ich den schon mal, der war ja bekannt in Deutschland, gesagt, ich würde ihn gerne vor den Barrikaden fotografieren oder vor dem Panzer oder was auch immer. Und das habe ich dann gemacht. Und diese Fotos sollten dann 2 Jahre später eine große Rolle spielen, weil jetzt kommt... Warum bin ich dieser Versuchung nicht erlegen, angestellt zu sein, habe ich die Deutsche BA kennengelernt. Das war eine Fluggesellschaft. Man muss dazu sagen, das geht jetzt ein bisschen weiter, aber das gehört dazu. Bis zur Wiedervereinigung sind 3 Fluggesellschaften nach Berlin geflogen. Das war British Airways, Pan Am und Air France. Nur British Airways behielt die Flugrechte. Die anderen gaben sie zurück und British Airways suchte sich einen deutschen Partner, um der Lufthansa Konkurrenz zu machen. Und den fanden sie in einem Unternehmer vom Bodensee und so gründeten sie die deutsche BA.
British Airways.
British Airways. Und jetzt kommt Michael Kiesling, dein Nachbar, hier ins Spiel. Der machte für den Herkert Verlag das Bordmagazin der deutschen BA und die erste Ferndestination war Moskau. Der Michael Kiesling kannte mich damals von der Augsburger Allgemeinen, wusste, dass ich beim Putsch war und wusste, dass ich Gerd Huge fotografiert habe und fragte mich, ob er diese Fotos haben kann. Sag ich, ja gerne. Da habe ich ihm die Fotos und nach Wochen später kam der zweite Anruf, ob ich nicht nochmal dahin fliegen könne, weil er bekomme kein Visum. Also bin ich dahin geflogen, habe nicht Putin, sondern Gerd Huge nochmal fotografiert, jetzt so ein bisschen touristischer, vor der Basiliskathedrale, auf dem Markt und so weiter, sodass man diese Fotos vom Putsch und die aktuellen Fotos mischen konnte. Und so lernte ich die Fluggesellschaft kennen und dann, um die Geschichte kurz zu machen, irgendwann mal den Chef. Und der fragte mich, ob ich dann Lust hätte, für die Fluggesellschaft zu fotografieren. Ich bekomme 1.500 Mark im Monat plus, und jetzt war das unwiderstehliche Angebot, ich kann jede Maschine nutzen, die ich will. Und dann habe ich gedacht, hey, super, ich kann nach Moskau fliegen, ich kann dahin fliegen, ich mache das. Und der Deal war, ich mache ab und zu ein paar Fotos für einen Flugplan und für Kalender und kann dann meine Dinge machen.
Jackpot.
Das war der Jackpot und da hat mich eine Festanstellung gar nicht mehr so interessiert, weil diese Freiheit zu entscheiden, was man machen wollte,
hat dich ja abgehalten.
Das hat mich abgehalten. Und das war im Nachhinein, toi, 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 auch die richtige Entscheidung.
Bist du ein Bauchentscheider?
Ich bin ein Bauchentscheider und aus dem Moment heraus entscheide ich Sachen, weil ich glaube, dass das funktioniert. Es ist für mich immer wichtig, dass ich Interesse haben muss an einer bestimmten Geschichte.
Ja. Ja. Aber ich glaube, das ist es. Also ich glaube, wenn man jetzt ein Kopfentscheider wäre, dann würde man ja nicht Dinge machen, die jetzt gerade nicht logisch sind. Also wenn ich jetzt, weil viele Leute sagen ja, wenn ich da die Zeit reinstecke, was kommt dann raus dabei? Ne?
Man könnte natürlich sagen, von einem großen Verlag für die wichtigste Sonntagszeitung angestellt zu sein, das ist jetzt mal toll. Aber ich habe zweimal überlegt. Ich habe mir überlegt, das heißt, ich muss das machen, was die mir vorschlagen. Also fliegt, macht das und macht das. Und ich bin ja nicht überall gleich gut. Ja? Also das ist ja auch, ich habe das ein bisschen gesehen bei festangestellten Fotografen, die saßen da, haben auf irgendeinen Anruf gewartet, macht das. Aber ich habe ja immer selber entschieden, was ich machen wollte. Und das ist ja der große Unterschied. Also ich habe immer, in Anführungszeichen, meine Themen selber kuratiert. Ich habe gesagt, okay, ich will nach Moskau, ich will nach Prag, ich will sonst wohin und habe das dann realisiert. Und habe dann natürlich auch Redaktion angerufen und habe gesagt, ich möchte das machen. Könnt ihr euch vorstellen, so eine Geschichte zu haben? Und dann konnten die ja oder nein sagen. Aber ich war derjenige, der praktisch den Ball ins Feld geworfen hat.
Also das ist auch meine Horrorvorstellung, gell? Angestellt zu sein und dann sagt mir jemand, ich muss jeden Tag um 8 Uhr anfangen.
Genau, und es gibt auch so Sachen, also das ist Gott sei Dank nicht mehr so, aber es ist so, die Zeit der großen Artdirektoren war so 90er Jahre, auch die Nullerjahre. Die wollten dir sagen, was du fotografieren sollst, wie du es fotografieren sollst. Da habe ich gesagt, hey, also da bin ich der Falsche. Da bin ich total der Falsche. Die wollten das schon aufmalen, das muss man so und so machen. Dann sage ich, hey, dann mach selber. Also da, ich bin ja nicht...
Die wären heute gut unterwegs mit der KI, die könnten einfach reinkommen.
Ja, genau, die könnten das machen. Also da war ich der Falsche. Ich bin nicht der Fotograf des Artdirektors gewesen. Ich war immer der Fotograf des Chefredakteurs, weil der im Prinzip, das muss ich sagen, die Fähigkeiten bei mir gesehen hat, die Kommunikation. Das ist letztlich... Ganz entscheidend, wer lässt sich von wem fotografieren? Wenn du jemanden auf der Straße ansprichst, einfach aus dem Alltag raus, ich würde dich gerne fotografieren. Da habe ich eine Quote von 9 sagen ja und einer nein. Ja, das ist, glaube ich, die Fähigkeit oder mit Menschen, die man nicht kennt, egal ob Präsident oder der Straßenarbeiter, auf der gleichen Art und Weise umzugehen, sodass die sich gut fühlen und dass man ein vernünftiges Ergebnis bekommt. Das hat sehr viel mit Kommunikation zu tun.
Also ich stelle mir das auch immer wild vor, weil man ist ja oft in einer Konkurrenzsituation, oder? Also es sind viele Fotografen da.
Ja, wobei bei mir ist es nicht so. Also natürlich beim Putsch oder vor der Mauer, da sind schon viele, aber man macht ja sein eigenes Bild. Was ich nie gemacht habe, bis auf wichtige Ereignisse, dass ich bin nicht bei Pressekonferenzen.
In die Reihe gestellt
hast. Ja, das ist nicht mein Ding, weil das Bild ist tot. Also das habe ich nicht gemacht, sondern ich habe meinen eigenen Zugang gesucht um das so umzusetzen.
Aber wie kommt man jetzt, da gibt es ja also dieses Eishockey-Bild von Putin, von dir, wie kommt man an so ein Bild?
Das kommt darauf, also nochmal, Kai Diekmann war, man muss dazu sagen, ich habe
Kai. Also da haken wir ein.
Da haken wir ein, weil das will fest, sagen, da muss man einhaken. Kai Diekmann fragte mich, möchtest du angestellt sein? Und ich sagte, nee, aber wir können frei zusammenarbeiten. Mhm. Und dann hat er im Prinzip aus meinem Ticketblock, den ich hatte, wo nur mein Name drauf stand und ich konnte damit jedes Flugzeug nutzen, hat er mir die, das muss man wirklich so sagen, die Weltkarte gezogen. Die Weltkarte vom Axel Springer Verlag, dann war es wirklich so, heute Washington, morgen Moskau, übermorgen Tel Aviv oder was auch immer. Weil mit ihm bin ich durch die Welt geflogen und das Buch, das er geschrieben hat, Ich war Bild, hat auch zu 80% was mit mir zu tun, weil ich bei 80% der Geschichten, die da erzählt werden, dabei war. Er hat mir die Türen geöffnet und da bin ich unwahrscheinlich dankbar, dass diese Möglichkeit entstand, weil er hatte diese Möglichkeit durch diese Marke.
Also jetzt muss man noch dazu sagen, Kai Diekmann war dann Chefredakteur der Bild-Zeitung.
War dann Chefredakteur der Bild-Zeitung und natürlich, man muss sagen, dass heute verändert sich das alles ein bisschen, aber sag ich mal, bis 2017, 2018, 2019 gab es alle Möglichkeiten dieser Welt und ich konnte davon partizipieren.
Mhm. Und daraus ist eine Freundschaft entstanden.
Daraus ist eine Freundschaft entstanden.
Wenn man 100 Stunden im Flieger sitzt irgendwann.
Ja, man muss sagen, er hat ja 17 Jahre haben wir zusammengearbeitet. Und wir haben das mal so ein bisschen zusammengerechnet. Das war, wenn man diese Zeit zusammenrechnet in den 17 Jahren, war das fast anderthalb Jahre, die wir unterwegs waren. Mhm. Ja. Wir waren in Griechenland, wir waren in Russland, sonst wo auf der Welt beim
Papst. Wir haben ja Erlebnisse, die schweißen ja anders zusammen, wie wenn man im Büro sitzt, ne?
Ja, weil es waren immer spannende Momente. Jetzt Künstler, ich habe ja diese Ausstellung, der war auch bei einigen Künstlern dabei. Wir waren bei Kiefer in New York und bei Kabakov in Massachusetts und so weiter. Also das waren schon spannende Sachen. Mhm. Und ich habe das Glück gehabt, dass er mir so lange vertraut hat. Das ist auch ein großes Geschenk, dass über so lange Zeit, fast anderthalb Jahrzehnte, jemand auf einen zählt. Und dann entstehen auch bestimmte Sachen, das muss man sagen, weil ich hätte Trump so nicht getroffen, auch Putin. Er hat die Türen aufgemacht und ich habe dann diese Möglichkeit genutzt, das zu tun.
Wann hast du Trump getroffen?
Es war 2017.
Mhm. Wie muss man sich sowas vorstellen? Also Trump, wahrscheinlich anders wie bei Putin, aber das muss ja wild sein. Wenn man Putin da fotografiert, dann muss er abgeschirmt sein, sondern das Gleiche, oder?
Ja, wobei das stimmt nicht ganz. Also wir haben Putin, Kai und ich, 4-mal getroffen. Das erste Mal 2000. 2000 im Juni, da ist er gerade Präsident. Also er ist ja von Jelzin ernannt worden, aber dann gab es die ersten Wahlen und da ist er gewählt worden. Und da trafen wir den jungen Putin mit 47 Jahren. Und wir sind dann nach Moskau geflogen, in den Kreml. Und dann trifft man sich da am Spassky-Turm, heißt es, da müssen sie ihren Ausweis zeigen. Dann kommen dann irgendwelche Offiziere, checken das. Dann kommt jemand, führt einen durch diesen Turm durch und dann läuft man erstmal 10, 15 Minuten durch den Kreml rauf und runter. Erster Stock, zweiter Stock, kleine Aufzüge, große Aufzüge. Und irgendwann mal steht man vor der Tür. Da geht man rein und das Erste, was ich gesehen habe, war völlig unerwartet. Es war Sommer, Juni. Eine Visagistin, Mitte 20, bauchfrei, ziemlich cool. Hätte man nicht im Vorzimmer des Präsidenten erwartet. Und überhaupt waren da sehr viele junge Leute zu der Zeit. Ich muss ja sagen, Putin war ja auch jung. 47 für einen Präsidenten, relativ jung. Und damals hat er noch nicht die Angewohnheit gehabt, dass man wartet. Heute ist es ja so, wird ja oft erzählt, dass er eine Stunde später kommt oder zwei Stunden später kommt. Aber damals ging das relativ zeitnah.
Das ist ein bisschen hipstermäßig fast so.
Das war ein bisschen hipstermäßig, genau. Der ist ja auch vorher geschminkt worden. Deswegen war die da. Und wir haben also nicht lange gewartet, dann kommen wir da rein und das Interessante ist, er spricht ja perfekt Deutsch.
Ja, das perfekt, ist völlig, perfekt
jedes Deutsch.
Mal wie ein Schlaganfall.
Genau, also perfekt Deutsch und er spricht sehr leise. Hm. Er spricht wirklich sehr leise und also die ersten 10 Minuten redet er über Helmut Kohl, wie toll er Helmut Kohl findet und wenn er nach Deutschland kommt, dann will er Helmut Kohl besuchen und so weiter. Und dann hat er sich sehr viel Zeit genommen und wir haben dann das Interview geführt, Kai. Und danach habe ich meine Fotos gemacht. Und da war es auch so völlig unkompliziert. Ich habe ihm gesagt, ich würde gerne das und das und das machen. Ich dachte, ja, machen Sie. Und dann habe ich, auf einem Foto sieht man so Telefone. Das ist ein rotes Telefon, das in Wirklichkeit weiß ist. Und das wollte ich im Vordergrund haben. Aber es stand eine Pflanze da. So eine Pflanze wie bei dir in der Ecke. Und die stand da so am Tisch. Und dann sage ich, Herr Präsident, könnte ich die Pflanze wegräumen? Und dann hat er gesagt, ja, das hat noch nie jemand gemacht, aber wenn Sie meinen, Sie müssen das machen, dann machen Sie das. Und dann habe ich die Pflanze weggeräumt und bin dann seitlich zum Tisch und der schaut rüber. Und das Interessante war, dass er wirklich jede Idee, die ich hatte, umgesetzt hat.
Uneitel auch.
Sehr uneitel, muss man sagen. Das eint ihn mit Angela Merkel, die perfekt Russisch spricht, die ist auch nicht so eitel. Und natürlich hat er sich verändert. Also der Putin von 2000, der war ja frisch im Amt, der hat ja noch geglaubt, dass das, was Gorbatschow vor 10 Jahren, also 1990, proklamiert hat, so das gemeinsame europäische Haus zu gründen, das hat er ja auch geglaubt. Aber das ist am Ende, hat das nicht stattgefunden, aus unterschiedlichen Gründen. Da würde man jetzt einen eigenen Podcast brauchen dafür. Deswegen war da relativ smooth. Ja? Natürlich hat er sich dann verändert und wir haben dann in den Jahren bis 18 einen anderen Putin erlebt, der dann immer aggressiver wurde, weil er gesehen hat, ich kann nicht richtig mitspielen. Ja? Um das jetzt mal verkürzt zu sagen, ja. Weil das ist wirklich ein eigenes Thema. Mhm. Und so habe ich mir ihn regelmäßig getroffen und dann 2016 in Sotschi zum Beispiel das dritte Interview, das Kai mit ihm geführt hat, wo ich dabei war, der war dann richtig aggressiv. Die Stimme war lauter. Mhm. Wir mussten 2 Stunden warten. Und da ist dann zum Schluss das Eishockey-Foto entstanden, weil das Interessante ist bei ihm, dann war das Interview zu Ende, da nimmt sich alle Zeit der Welt, das hat 2-3 Stunden gedauert. Mhm. Und dann fragte, ob wir noch Lust haben, Eishockey zu spielen. Es sei alles da, in jeder Größe, wir können praktisch sofort mit aufs Eis. Dann haben wir gesagt, oh, wir können nicht Eishockey spielen, wir können auch nicht Schlittschuh fahren, aber wir würden gerne zuschauen. Und dann sind wir halt in das Eisstadion und dann...
Im Kreml?
In Sotschi. In Sotschi, also, Gasthofstadion. Ja, ja. Mhm. Also, und da standen seine Freunde, unter anderem auch Peskov, der heutige Pressesprecher, der damals schon Pressesprecher war. Und die sind dann, haben Eishockey gespielt. Und dann ist er da rumgefahren und da bin ich zu Peskov und habe gesagt, ob er seinen Chef mal herholen kann zur Bande, damit ich mal mit dem Trikot fotografieren kann. Ja, und das hat er gemacht. Er ist zu Putin geschlittert und hat ihn dann mitgebracht und so sind die Fotos entstanden. Völlig unkompliziert.
Aber denkt man da nicht in so, also ich kann mir da vorstellen, dass du dann Kai Diekmann anschaust und man schaut sich so an und denkt sich so, crazy, was das Leben mit uns macht.
Ja, man muss natürlich sagen, das haben wir oft gesagt, dass wir das Glück hatten, all diese Möglichkeiten zu haben. Ja, also dass man diese Leute trifft, die Zeitgeschichte schreiben, die gerade in aller Munde sind, also auch bei Trump oder beim Papst oder bei Putin. Das ist schon ein großes Geschenk, dass man da einfach hinter die Kulissen schauen kann. Wir waren im Élysée, wir waren in Downing Street, überall auf dieser Welt, wo man so gerne hinkommt. Und ich sage immer, das ist wie eine bezahlte Studiosusreise.
Ja, viel krasser noch.
Ja,
im Weißen Haus warst du auch.
Im Weißen Haus, mehrmals mit unterschiedlichen Leuten. Das ist, sag ich mal, ein großes Glück.
Der mal im Weißen Haus.
Ja, das ist alles viel kleiner, als man sich das vorstellt. Das ist so ziemlich puppenstubenmäßig.
Mhm.
Ja.
Ja, aber ist doch verrückt. Weißt du, ich habe so eine Faszination für Veranstaltungsstätten. Ich weiß nicht warum. Wir waren ja vor ein paar Jahren hier mit der Agentur, haben wir Weihnachtsfeier in Moulin Rouge in Paris gehabt und das ist für mich so das Maximum. Also so ein geschichtsträchtiger Ort, wo ein paar hundert Jahre drin sind, wo aber Veranstaltung stattfindet. Also wo so viel Energie jeden Tag ein- und ausgeht. Viele Leute kommen, viele Leute gehen, aber es ist so ein System, was so perfekt funktioniert. Also natürlich, Oval Office, unvorstellbar. Also unvorstellbar.
Ja. Ich habe morgen in Neu-Ulm eine Ausstellungseröffnung mit Bildern aus den letzten 40 Jahren, da zeige ich zum ersten Mal auch ein Bild. Angela Merkel trifft Obama im Weißen Haus. Und der Unterschied zu heute ist, man sieht nur die beiden. Es sitzt keiner auf dem Sofa.
Die sie vollgestopft.
Ja, genau. Man sieht die alleine. Das hat sich schon verändert. Ja.
Wie ist der Vibe mit Obama?
Obama ist jemand, das eint ihn ein bisschen mit Macron. Er vermittelt einen so, man ist die wichtigste Person, es gibt keine, sag ich mal, das von oben herab, sondern dieses freundschaftliche, offene, dieses nette, das ist schon, also hat so aber auch Obama. Trump, muss man sagen. Trump hatte das auch bei dem Termin. Mhm. Weil ich glaube, sonst wird man nicht gewählt. Also das ist, glaube ich, so der wirkliche Eindruck, weil man wird nicht als Depp gewählt. Mhm. Also für seine Zielgruppe muss man schon offen sein.
Aber wie geht's dir da selber? Also wenn dann jemand so, also Trump ist ja wild unterwegs auf jeden Fall, aber wie geht's dir damit, wenn du die selber gesehen hast? Oder weißt du auch so Putin, wo du sagst, wie sich der verändert hat? Selber politisch, wie geht's dir damit?
Ich glaube, dass man also das ist mein, ich habe ja Geschichte und Politik studiert, also habe ich da noch einen anderen Ansatz dazu. Was Russland betrifft, hat ja alles Ursachen. Mhm. Und ich, Geschichte spielt eine große Rolle. Wenn man heute die Politik verstehen will und muss, dann muss man 100 Jahre, 200 Jahre, 300 Jahre zurückgehen und das alles zusammen im Zusammenhang sehen. Natürlich kann kein Mensch das gutheißen, dass Putin 2022 einen Krieg vom Zaun bricht, den keiner braucht.
Findet.
Ja, wo er meint, er muss es machen aus irgendwelchen Gründen, weil er sich gekränkt fühlt oder weil er den Amerikanern zeigen will, wo der Hammer hängt oder was auch immer. Das kann man nicht machen. Aber ich glaube, dass Historiker irgendwann mal in 20, 30 Jahren das nochmal anders betrachten werden, warum das so ist und so weiter. Weil da, es gibt immer Ursachen. Ich war 2014 bei Helmut Schmidt. Dazu muss man sagen, ich war 2014 auch auf dem Maidan und habe diese Maidan-Revolution dokumentiert über mehreren Wochen hinweg. Habe da die Klitschkos mit Paul Ronsheimer kennengelernt und war dann zwischendurch in Deutschland und da hatten wir ein Interview mit Helmut Schmidt, der Hans-Jörg Fehlewald, der heute noch bei Bild arbeitet, und ich. Und damals habe ich angefangen, auch schon Videos zu drehen. Mhm. Und bei Helmut Schmidt, der hatte so die Angewohnheit, man kam zum Interview und die erste Frage ist, habt ihr Zeit? Dann denkt man sich, wir haben alle Zeit der Welt, Herr Bundeskanzler.
Haben Sie Zeit?
Und er hatte Zeit. Und bei ihm war es halt so, er wollte immer von den anderen, die ihn besucht haben, was wissen. Also, was habt ihr gerade gemacht? Was gibt es für interessante Geschichten?
Aber neugierig.
Ja, er wollte einfach Zusatzinformationen haben. Und er wusste, dass ich Helmut Kohl häufiger sehe, weil ich ihn oft fotografiert habe, wie es ihm gerade geht und so weiter. Und was ich sonst so gemacht habe. Und dann habe ich gesagt, ich komme gerade vom Maidan, habe da diese Revolution fotografiert. Und das war das Stichwort, das er dann selber eingehakt hat und hat dann 5 Minuten über die Ukraine und über alles, was damit zusammenhängt, doziert. Also ich zitiere jetzt Helmut Schmidt jetzt in 30 Sekunden, was er in 5 Minuten gesagt hat. Er hat gesagt, wenn der Westen weiter an der Ukraine gräbt mit EU-Beitritt, wenn man die NATO-Partnerschaft weiter in den Blick nimmt, wird es irgendwann mal einen heißen Krieg geben, hat er gesagt, 2014. Leider hat er recht gehabt.
Mhm. Ja, weil natürlich die Gefahr größer wird, ne? Und jetzt dazu, so ist es dazwischen, Pufferzone gefühlt, und dann kann man mal...
Ja, also das ist, natürlich muss man verstehen, dass die Leute Interesse haben, Mitglied der Europäischen Gemeinschaft zu werden. Aber man muss auch verstehen, das ist das Gleiche wie Ost und West. Also ein meiner Hauptthemen ist die Wiedervereinigung aus Ost- und Westdeutschland. Warum fühlen sich die Ostdeutschen so zurückgesetzt? Nicht wertgeschätzt. Das ist ähnlich bei den Russen. Das ist noch immer kein Argument, einen Krieg zu führen. Aber sie haben das von Anfang an so gesehen. Die Ukrainer durften visafrei nach Europa reisen, die Russen nicht. Ich habe 2 Bücher über St. Petersburg gemacht. In der Nähe vom deutschen Konsulat hieß ein Café Schengen. Man würde wahrscheinlich bei uns in Augsburg kein Café Schengen nennen, aber warum hat man St. Petersburg in der Nähe des Konsulat das Café nach Schengen benannt? Weil das im Prinzip der Traum war, ein Visum für die Schengen-Zone zu haben. Mhm. Ja.
Ja, und schlussendlich ist es halt, also das Wildeste ist ja, dass dann immer eine Person gefühlt, also so fühle ich es auch bei Putin, das ist schon eine Persönlichkeit, also das ist eine Persönlichkeitsgeschichte, das ist ein persönliches Druck, der dann
ja,
irgendwann...
Ja, das sagt ja auch Trump, also der hat mit der Ukraine ein Thema, und da muss man sagen, ich weiß nicht, ob der eine oder andere noch den Sicherheitsberater Brzezinski kennt, der schon sehr früh gesagt hat, wenn die Sowjetunion oder wenn Russland den Einfluss auf die Ukraine verliert, dann sind die amputiert. Mhm. Das ist wirklich, die sind ja letztlich Brüder und Schwestern. Also die haben eine unterschiedliche, das ist genauso wie Franken und Oberbayern oder wie Rheinländer und Oberbayern. Das sind andere Nationalitäten, aber sie haben eine gemeinsame Geschichte. Das kann man nicht leugnen. Und da gibt es natürlich Professoren, die sagen, ja, aber die Ukrainer so und so. Aber sie sind über Jahrhunderte hinweg gemeinsam sozialisiert worden. Sie haben denselben Kulturkreis, sie haben dieselbe orthodoxe Kirche. Es gibt so viele verwandtschaftliche Beziehungen. Das ist eine Familie, mehr oder weniger. Das ist nicht verkehrt, wenn man das so sagt. Und da muss man einfach sehen, wie geht man miteinander um?
Mhm. Daniel, wie muss ich mir das vorstellen? Jetzt bist du ja ganz fester Freier gewesen von der Bild-Zeitung eigentlich so, ne? Es war ja schon ein sehr enges Verhältnis. Wie ist da so die Planung? Also, man will ja trotzdem, wenn man frei ist, noch andere Jobs machen. Aber wie kann ich mir das bei der Bild-Zeitung vorstellen? Klingelt da dann das Telefon und sagt, was machst du morgen, Daniel? Oder?
Also, genau. Aber das ist heute anders. Es sind viele Sachen, die sich verändert haben. Also, ich arbeite nach wie vor noch ab und zu für den Axel Springer Verlag. Aber ich sag mal, Corona hat einen großen Einbruch gegeben, weil die, wie soll man das sagen? Also, Fotos nur noch eine begrenzte Rolle spielen. Aber man muss auch sagen, alles hat seine Zeit. Jetzt kann ich meine Sachen weitermachen. Das ist nur anders geworden. Natürlich ist dieses Drei-Wetter-Taft-Leben ist nicht mehr so extrem wie vor 5 oder 10 Jahren.
Aber das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, oder?
Naja, ich bin ja jetzt Mini-Verleger hier in der Region geworden. Ich mache ein wunderbares Magazin, die Edition Schwaben. Das mache ich 6-mal im Jahr und mein Anspruch ist wirklich so, in Anführungszeichen, das Zeitmagazin für die Region zu machen, wo noch die Strecken im Heft, sag ich mal, 7, 8, 10, 20 Seiten sind. Also unter 6, 7 Seiten gibt es keine Geschichte. Das ist ein Luxus, den es im überregionalen Teil gar nicht mehr gibt. Mhm. Und ich sag mal, Print kann regional funktionieren, wenn es wirklich hochwertig gemacht ist, dann findet man auch glücklicherweise im Augenblick toi 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 genug Anzeigenkunden, die das mitfinanzieren. Und ich sag mal, jedes Jahrzehnt, wenn ich jetzt ich bin jetzt 62 Jahre alt, hat auch andere Schwerpunkte gehabt. Mhm. Und so muss ich sagen, ich habe mit 60 diesen kleinen Verlag mit Christian Hutter übernommen oder neu gegründet von Wolfgang Oberressel, der das ja damals vor 20 Jahren gegründet hat. Und ich muss sagen, das ist so ein wunderbares Heft, wenn man, wir haben hier 1,8 Millionen Einwohner. Bei uns ist Harald Schmidt geboren. In Neu-Ulm oder der letztjährige Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels, Karl Schlögel, die kommen ja alle aus der Region und da kann man wirklich tolle Geschichten machen. Mhm. Das gepaart mit auch überregionalen Geschichten ist eigentlich mal eine super Mischung.
Daniel, wie schaffst du dieses Spannungsverhältnis da? Also jetzt habe ich ja auch große Künstlerinnen und Künstler hier schon im Podcast gehabt und ich stelle mir das immer so schwer vor, weil das sind ja super, es waren jetzt ja fast ausschließlich superlativen Geschichten, ne? Also crazy, wie du hast gerade gesagt, Drei-Wetter-Taft leben. Wie kriegt man das hin? Also das ist ja schon Jet-Set-Life, also schon. Und jetzt musst du aber ja natürlich auch Klinken putzen gehen und auch Anzeigen verkaufen.
Aber das mache ich gerne. Ich habe das ist wirklich.
Wie bleibt man bodenständig? Ist
eigentlich ich bin immer, zum Beispiel, ich mache ja relativ viele Bildbände. Da habe ich schon eine gewisse Ausbildung bekommen. Bis 2015 war ich bei der Kollektion Rolf Heine. Das ist die Anja Heine, hat diesen Verlag ihres Mannes Rolf Heine weitergeführt, hat aber nur Bildbände gemacht. Und 2015 rief sie mich an und sagte, Daniel, Bildbände zu drucken macht keinen Sinn. Ich verbrenne jedes Jahr Hunderttausende von Euro. Du kannst deine Vorschüsse behalten. Ich höre auf. Da stand ich also 2015 ohne Verlag, aber mit vielen Ideen. Und dann bin ich auf die Idee gekommen und bin zu Christian Hutter gegangen. Christian Hutter hat hier eine Agentur und hat einen kleinen Verlag, Salz und Silber. Und habe zu Christian gesagt und seinem damaligen Partner Jörg Donner, ich würde gerne Bücher machen und komme auf folgende Idee. Ich besorge euch das Geld und ihr macht die Produktion. Mhm. Wie funktioniert das? Ich hatte das Glück, durch meine Termine, die ich hatte und habe, unterschiedliche Leute zu treffen. Und die fragen mich immer, was machst du so, was hast du so gemacht? Und 2015 traf ich den Chef der Nationalbank, Dr. Thomas Lange aus Essen. Und wir saßen bei einem Essen zusammen und habe ihm von der Idee erzählt, 25 Jahre deutsche Einheit, da würde ich gerne zum ersten Mal ein Bildband machen mit noch unveröffentlichten Bildern, ob ich ihn mal einen Dummy vorbeibringen könnte. Und dann sagt er ja. Und dann bin ich mit dem Dummy dahin. Und das Ergebnis war, er hat gleich 1000 Bücher bestellt. Mhm. Weil er hat sie zu Weihnachten verschenkt. Und das ist gespoilert der Trick. Heute funktionieren Bücher nur, wenn irgendwelche Kunden sagen, okay, das Thema interessiert mich, ich verschenke es zu Weihnachten.
Dann ist das Basiskapital.
Dann ist das der Druck und dann geht man ohne Risiko in den Druck und wenn man noch eine gute Pressearbeit hat, kann man dadurch auch Geld generieren und dann die Bücher verkaufen.
Das ist der Vorschuss eigentlich.
Das ist der Vorschuss. Das ist im Prinzip keiner auf dem Geld sitzen, also dass keiner irgendwie dann in die Miesen kommt, sondern dass das vorher bezahlt ist. Und ich springe jetzt, und so haben wir 14 Bücher seit 2015 gemacht, mit 14 unterschiedlichen Themen. weil die Leute das gerne zu Weihnachten verschenken und positive Erfahrungen gemacht haben. Zum Beispiel bei diesem ersten Buch hat Thomas Lange 4 Wochen vor Weihnachten nochmal 1.000 nachbestellt, weil er so viel positives Feedback bekam, dass er das dann noch in den größten Kreis geschenkt hat. Und so ist es, dass ich da schon eine gewisse Fähigkeit gelernt habe, Produkte an den Mann zu bringen, die gut sind. Und jetzt bei der Edition Schwarm ist es ja genauso. Ich gehe ja da nicht mit was hausieren, was Schrott ist, sondern was wirklich hochwertig ist, von der Gestaltung her, vom Papier her. Das ist wirklich so ein 1A-Produkt mit super Fotos, mit super Texten. Und dann habe ich den Ansatz, dass man sagt, okay, wir leben heute in einer Zeit Medien, Demokratie. Das ist auch eine Art Kultursponsoring. Also man tut sich etwas Gutes. Wir haben auch nur ganzseitige Anzeigen. Und von daher ist das, was einige gerne machen. Und so kann dieses Magazin weiter existieren. Und ich mache das gerne, dass ich da Leute anrufe. Natürlich, man muss auch selber in der Verfassung sein, andere Leute zu überzeugen, da mitzumachen. Aber es gibt glücklicherweise auch Leute, die regelmäßig dabei sind, wie Haus und Grund, die Gabriele Seidenspinner, die das Heft schätzt, und andere wie Hörl hier. Das ist schon toll. Mhm. Aber ich will jetzt hier keine Werbeveranstaltung für mein Magazin
machen. Buch Anzeigen bei Edition Schwaben.
Nein, aber Print lebt, ja.
Mehr denn je.
Also, und wenn man das gut macht, und das ist der Ansatz, und nicht spart, und natürlich ist das Glück, und jetzt, warum mache ich Bücher? Weil Bücher ist, sage ich mal, ich mache Ausstellungen und Bücher. Aber der wahre Grund ist auch, dass ich irgendwann mal den Sammelmarkt erkannt habe. Ich habe, der erste, der von mir ein Bild gekauft hat, war der Feuilletonchef der Süddeutschen Zeitung, Johannes Wilms, 2003. Und das war für mich, sage ich mal, so eine Initialzündung. Also der Chef des mit der FAZ und der Zeit bekanntesten Feuilletons Deutschland bei dir ein Bild kauft und sagt, er will es groß. Dann habe ich gedacht, das kann jetzt nicht so schlecht sein.
Da hast du das erste Mal überlegen müssen, was sowas kostet, oder?
Ja,
wie kommst du da?
Für 800 Mark,
aber also 800 Euro. Aber wie kommt man da an so eine Preisfindung?
Am Anfang ist es so, das gab es nur einmal, weil ich ja damals froh war, dass überhaupt jemand ein Bild gekauft hat oder dass er von selber auf die Idee kam. Man orientiert sich an Galerien, auch was die Auflage betrifft. Und ich habe kleine Auflagen bei mir, maximal bei Lagerfeld 15, aber zwischen 5 und 10 ist es normal. Und dann sieht man, was die anderen so aufrufen. Und ich sage immer, ich möchte, dass alle glücklich werden. Also das ist mein Punkt. Der am Anfang kauft, der kauft am günstigsten. Der zum Schluss kauft, der muss mehr zahlen. Mhm. Und ich habe wirklich das Glück gehabt, dass gerade in den letzten Jahren unterschiedliche Unternehmen, Museen bei mir Bilder gekauft haben. Oder jetzt hier auch die Hessing Klinik hat ein neues Café mit Bildern von mir aus.
Café Friedrich, sehr empfehlenswert.
Genau. Also das ist auch schön. Das freut mich, wenn ich bei anderen in Büros oder in Cafés hänge. Das ist aber auch etwas, was dadurch entsteht, dass man Ausstellungen macht, dass man Bücher macht. Und man hat ja als Fotograf oder als Content-Produzent, wie man das heute so schön sagt, unterschiedliche Möglichkeiten, Sachen zu machen.
Mhm. Gab nie mehr Möglichkeiten, oder?
Ja, zum Beispiel, ab und zu werde ich auch für Vorträge gebucht, dass ich halt über bestimmte Themen was erzähle. Zum Beispiel hier auf, Queen Mary bin ich mal mitgefahren. Das könnte ich häufiger machen, aber da ist der Deal, dass die sich so vorstellen, man hält 2 Vorträge und hat 2 Wochen Urlaub. Mhm. Aber da müsste ich vielleicht noch 10 Jahre älter sein, dass das für mich
top interessant ist. Vor allem bei Queen Mary.
Ja, genau. Ja. Also das ist schon interessant. Aber dadurch kamen dann wieder andere Jobs, dass Leute, die bei dem Vortrag waren, sagen, ich bin jetzt hier vom Verband der Unternehmer in Oelde, ob ich das Gleiche nochmal dort machen kann und so weiter. Weil das ist ja das Schöne, dass wenn man Fotografie betreibt, so wie ich das mache, dann hat man ja viele Geschichten. Also von Lagerfeld bis zur Wiedervereinigung, von Helmut Kohl bis Angela Merkel, ist ja die Bandbreite da sehr.
Dann müssen wir auch nochmal einhaken, weil das war ja auch crazy, gell, was die KI gesagt hat. Das klingt ja auch total crazy. Eine Ausstellung hat die Angela Merkel eröffnet.
Ja, ich hatte das Glück, aber auch da muss man sagen, wenn man bei Bild oder beim Axel Springer Verlag eine Zeit lang wichtige Fotos gemacht hat, dann öffnen sich natürlich auch schneller die Türen, weil Angela Merkel, Helmut Kohl, Michael Gorbatschow, alle haben von mir, ich hatte das Glück, dass alle schon mal Ausstellungen für mich eröffnet haben. Mhm. Das hängt aber ehrlicherweise auch damit zusammen, dass Kai Diekmann bestimmte Leute kannte und das auch mit möglich gemacht hat. Also das ist, gehört ja auch zur Geschichte dazu.
Aber du hast ja Angela Merkel auch schon so früh fotografiert, wo die noch gar nicht...
Ja, ich habe sie schon fotografiert, aber ich glaube, dass Angela Merkel hat ja keine Nähe zu Fotografen zugelassen, auch wenn meine Fotos vielleicht den Anschein suggerieren, dass das so ist. Das war immer sehr professionell. Auf den Fotos sieht es halt anders aus. Sie war da sehr freundlich, aber ich glaube, bei ihr ist Schnaps, Bier ist Bier. Mhm. Sie lässt nicht im Gegensatz zu wie Gerd Schröder, wo ich bis heute die Privatfotos mache. Hm. Das würde sie gar
passiert
nicht. Das passiert nicht. Also sie, ich habe sie auch das letzte Mal.
Also wirklich, könntest du jetzt auch nicht anrufen.
Ich würde sie nicht anrufen, weil das.
Naja, ja,
das ist jetzt keine. Das ist einfach Dienst. Diese Aufgabe ist zu Ende.
War ein Job.
Das war ein Job. Ich war zum Schluss, da hat mir das der letzte Pressesprecher, das war der Herr Seibert, genau. Hm. Der hat möglich gemacht, dass ich in der Corona-Zeit dabei bin, wenn sie praktisch aus dem Amt verabschiedet wird. Hm. Mit Olaf Scholz. Da waren nur 12 Leute in dem Raum. Das war für mich ein großes Geschenk, diesen letzten Moment, die Amtsübergabe zu fotografieren. Aber danach habe ich nicht mehr mit ihr geredet.
Mhm. Ja. Aber so ein Gerhard Schröder, also das passiert, dann klingelt bei Daniel Biskup das Handy und da ist der Gerhard Schröder dran.
Da ist seine Frau dran.
Ah ja.
Da ist seine Frau dran und...
Dann sagt sie, der Gerhard braucht neue Fotos.
Nein, aber ist 80 geworden. Ja. Und ob ich das nicht... Ich meine, ich habe ja auch den 65. Geburtstag gemacht und viele andere Sachen und habe den ja auch seit Mitte der 90er Jahre.
Weißt du, ich will das nur immer so erzählen, weil ich finde das so interessant, man stellt sich das immer falsch vor. Und wir haben ja so ein Projekt gemacht für das Bistum Augsburg, ein Jugendprojekt. Uli und du haben was genannt zum 1000-jährigen Ulrichsjubiläum. Und das ist nur ein Beispiel. Man kommt dann in Jobs, man stellt sich es immer so anders vor, deswegen will ich das sagen. Da haben wir dann einen Film gedreht mit Theo Weigel in Seeg im Allgäu. Ja. Und dann ist es halt so, dass Bischof Bertram dir halt per WhatsApp die Nummer von Theo Weigel schickt und dann rufst du den an und dann geht der hin. Also, man stellt sich es zu crazy vor. Es ist nicht so crazy, wie es ist.
Na, es ist, das sind ja, man muss jetzt zum Beispiel bei Schröders oder so, muss man sagen, wenn die jemand über Jahre kennen, dann vertrauen sie einem, weil ich bin ja auch, sag ich mal, was wichtig ist, diskret zu sein. Ich werde jetzt nicht irgendwelche Geschichten erzählen, weil das ist ja eine ganz wesentliche Währung, die man hat, dass man Fotos macht, man kennt einen, man vertraut einen und dann ist es natürlich auch einfacher, mit dem was zu machen, als wenn man jetzt da jemand neu organisiert und wir werden gemeinsam älter und er freut sich, dass ich weißer bin als er, wenn er mich sieht. Also von daher ist das alles gut.
Ganz menschlich.
Ganz menschlich.
Wir hatten einen, also das sagen wir noch nicht, aber einen großen deutschen Fernsehmoderator haben wir angefragt für den Podcast und dann haben wir gar nicht gedacht, dass da groß irgendwie was kommt und hat er gesagt, ich mache jetzt meinen Detox 6 Wochen, das mache ich immer einmal im Jahr, aber ruft mich doch noch schnell auf dem Handy an und dann war die Handynummer drin. Also man stellt sich es immer viel schwieriger vor, das sind ganz normale Menschen.
Das sind eigentlich sind das ganz normale Menschen und man muss das Glück haben, dass sie einen auch vertrauen. Das ist auch eine große Währung. Vertrauen ist eine Währung, dass man das nicht missbraucht. Ja, das ist ja auch ein Geben und Nehmen. Also die bekommen ja auch was.
Ja, voll. Was hast du noch vor? Was passiert noch?
Naja,
im Prinzip... Können wir jetzt sagen, man könnte in Rente gehen.
Man könnte in Rente gehen, ja. Ich habe gestern, 1. August, ich bekomme immer, wie jeder von der Rentenversicherung, einen Brief. Mhm. Da steht drin, Sie werden das erste Mal Rente empfangen am 1. August 2029. Mhm. Also, das ist jetzt noch 3 Jahre hin. Das Schöne an meinem Beruf ist ja, dass ich etwas mache, was ja keine Arbeit ist. Das muss man wirklich sagen.
Wie auch ich.
Ja, man trifft Leute, man redet mit ihnen, animiert sie zu Fotos, überredet sie nicht dazu, sondern das ist ein gemeinsames Projekt. Und das ist ja das Schöne. Und da ist, sage ich mal, jede Woche wie so ein Überraschungsei für Erwachsene. Ja? Morgens eine Ausstellungseröffnung, übermorgen halte ich einen Vortrag, dann mache ich ein paar Fotos.
Aber man merkt auch keinen Stress. Ich habe dich heute früh angerufen und habe gesagt, du, es ist ein bisschen warm im Studio, wollen wir das verschieben? Und ich sage, nö, wieso? Wann war das nochmal? Und das fand ich ganz inspirierend, dass du so gesagt hast, um wie viel Uhr sehen wir uns nochmal? Weil ich merke bei dir auch keinen Stress. So, weißt du, wenn man es von außen betrachtet, die Kalender anschaut.
Naja, ich habe ehrlicherweise, also meine Töchter, Hedy und Mimi, die würden vielleicht was anderes sagen. Die haben mich bei der Ausstellungseröffnung jetzt vor 2 Wochen erlebt. Da habe ich geguckt, dass jeder seinen Platz hat. Da haben die gesagt, ich sei hier total gestresst. Ich habe das zwar nicht so empfunden, ich habe mich nur als Gastgeber
bemüht,
dass da jeder seinen Platz hat. Da war es auch sehr warm. Und da gab es auch ein paar Ältere, da war mir schon sehr wichtig, dass die gut sitzen. Aber man muss sagen, ich glaube, dass das Angenehme ist wirklich, dass man, wenn man das Glück hat, das, was ich mache, so viele unterschiedliche Themen zu bearbeiten gleichzeitig. Auch diese Wertschätzung in Form von Ausstellungen, in Form von, ja, dass Leute gerne die Bücher an Weihnachten verschenken, das ist ja ein tolles Gefühl. Oder ich hatte heute ein Gespräch mit einer Bank, die Bilder für ihre Büros kaufen. Das ist toll, da geht man ganz beschwingt durch die Hitze und spürt die 38 Grad nicht.
Ich glaube auch, dass das ist schon auch ein Erfolgsrezept, weil also ich sehe immer wieder Kunden bei mir, auch wenn die zu sehr verkaufen wollen, dann tun die verkaufen dann schon, die tun sich unglaublich schwer. Aber also ich sehe mich zum Beispiel immer nie als Verkäufer, sondern immer als Partner. Ich setze mich auf die Seite.
Ich will ja, also zum Beispiel auch mit der Bank, die habe ich beraten, was sie für die Zukunft kaufen sollen.
Mhm. Als Asset.
Ja, also als Asset, also die Bilder, die haben glücklicherweise auch noch ein Bildband von mir finanziert. Und dann sage ich, hey, das sind Bilder, die in 40 Jahren noch einen Wert haben. Ja, das ist ganz wichtig, weil ich will ja, dass die etwas haben, was wichtig ist, was hängt, ja. Und nicht jetzt, sage ich mal, irgendein Bild, was nett ist, aber was nicht diese Bedeutung hat. Und wenn sie schon Geld ausgeben, dann möchte ich, dass sie das richtig machen. Mhm. Und da bin ich jemand, der jetzt der im Prinzip sagt, hey, schaut euch das, wenn die jetzt nicht aus dem Fach sind, aus der und der Perspektive an, dann müsste man das so machen. Und das habe ich habe zum Beispiel, das kann ich hier spoilern, der Chef von Gulf Air ist einer meiner ersten Sammler. Der war damals noch nicht Chef von Gulf Air, sondern er war bei der Deutschen BA und der war Pilot und ist dann von Rudolf Wöhrl zum Partner gemacht worden von der Deutschen BA. Und der bekam Anteile. Die verkaufte er dann an Air Berlin weiter und wurde dann Chef von Air Baltic und jetzt von Gulf Air. Und der war einer der ersten Sammler, der bei mir im ersten Buch kam und sagte, er will das kaufen. Und bei ihm, der hat mittlerweile 20, 30 Bilder, hat er die Sammlung auch mit mir aufgehört und gesagt, das ist wichtig, das ist ein ganz wichtiger Teil und so weiter. Das ist, finde ich, auch wichtig bei den Kunden zu sagen, okay, ich will dir das nicht verkaufen, aber wenn du es kaufst, dann kauf bitte das Richtige. Mhm. Weil ich ja den Kunstmarkt kenne, ich schaue ja, was die anderen machen, ich weiß, was jetzt interessant ist, aber es muss ja auch in 20, 30 Jahren wertstabil sein.
Ja,
ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt.
Kann ich was erzählen? Wir sind morgen in Amberg-Weiden an der Uni und da gibt es ein Zentrum für digitale Arbeit, das ist gefördert. Und die statten quasi alles, was so doziert, Professoren bis rauf zur Dekanin, Dekan aus in Zukunft mit Tools für digitale Arbeit. Und das war ein bezahlter Pitch. Wir machen keine unbezahlten Pitches, aber bezahlte machen wir gerne mit. Und da war angefragt, um diese Zielgruppe zu erreichen, also Professorinnen, Professoren bis Dekan hoch, eine Social-Media-Kampagne. Und dann war ich total verwundert. Und dann habe ich mich hier hingesetzt und das ist wirklich Erfolgsrezept hier, auch seitdem wir das auch machen. Wir sagen, wir bieten nichts an, was wir nicht perfekt können. Und wir bieten auch keinen Scheiß an. Und da kommen wir jetzt gleich nochmal zur Wichtigkeit von Print. Ich bin da hingefahren zu dem Pitch und dann habe ich denen nichts mitgebracht zum Thema Social Media. Und dann war der ganz verwundert, der Professor auch. Und dann hat er so gesagt, ja, aber hab ich dich jetzt richtig verstanden? Du bietest gar kein Social Media an, weil das war ja die Pitch-Aufgabe. Und dann sage ich so, ja, weil es halt Schwachsinn ist. Und dann sagt er so, aber warum? Die anderen Agenturen bieten alle jetzt Social Media an in diesem Pitch. Und dann sage ich so, wie willst du diese Zielgruppe denn erreichen? Also wie groß ist die Zielgruppe denn? Ja, also an so einer IU-Uni, da sind die Professorinnen 9x25 und bei uns an so technischen Unis geht es halt, die arbeiten davor erstmal was, dann sind die 50, 60 und dann sage ich so, also jetzt haben wir schon mal 25 bis 65. Dann sage ich, dann sind das logischerweise Männer und Frauen. Ja, dann sage ich so, du kannst die doch über Social Media gar nicht erreichen. Dann müsste ich über 80 Millionen Menschen in Deutschland ansprechen, um am Schluss vielleicht, also noch nicht mal 1%, sage ich, von wie vielen Leuten reden wir? Und dann sagt er, naja, wahrscheinlich reden wir am Schluss von 300 bis 400 Leuten in Deutschland, die interessant sind für das, was wir in unserer Arbeit machen.
Ja, dann würde ich ein Magazin machen.
Naja, wir machen, also die Kampagne basiert jetzt auf dem postalischen Mailing und bei uns ist postalisches Mailing mega am Kommen. Seit ein paar Jahren machen wir das immer mehr und das merke ich eben auch, wie je größer das Thema, können wir auch nochmal gleich sprechen, je größer das Thema KI und so weiter wird, desto wichtiger werden die haptischen Dinge und aber auch die persönlichen Dinge, also die persönliche Beratung. Ich merke das auch so. Ich habe da Fragen auch in meinen Coachings von Agenturen, wo ich so merke, die Kunden haben gar kein Vertrauen zu dieser Agentur und Vertrauen entsteht ja eben auch nur durch gute Beratung. Es wird ein postalisches Mailing und ich habe rechtlich ganz einfache Wege, weil ich kann einen Brief immer schicken, ich habe kein Datenschutzproblem, ich habe keine Kaltakquise am Telefon, ich habe keine nervigen Online-Banner und es wird einschlagen wie eine Bombe, weil wir können was Tolles machen, was Großes machen, was schwer ist, was einen Effekt hat, was cool aussieht. Und das,
das ist keine Streuverluste.
0,0. Die kannst du mir komplett raussuchen. Und in dieser Uni-Zielgruppe noch einfacher, weil die Kontakte, jeder hat ein Postfach.
Ja, Kontakte, ja,
jeder hat ein Postfach.
Ja, genau.
Und dann kann ich jetzt aber auch wieder KI beimischen, weil das machen wir schon. Wir lassen den Agent laufen und sagen, durchkämmen uns alle Uni-Seiten in ganz Deutschland. Und dann sagen wir, was gibt es für Kategorien an Unis, welche Professorinnen und Professoren sind da interessant. Und es wird eine super, wir wissen jetzt schon, es wird eine perfekte Kampagne. Und der hat mich dann angerufen, der war ganz skeptisch, weil ich sagte, da waren jetzt noch 4 Agenturen da und er ist immer noch so beeindruckt, dass wir was ganz anderes angeboten haben. Er hat es dann rechtlich nochmal hinterfragt, hat dann da auch nochmal Juristen gefragt und hat dann gesagt, ihr habt den Zuschlag für den Pitch bekommen, weil du mir nicht angeboten hast, was ich gefragt habe, sondern weil du mir angeboten hast, was aus deiner Expertise belegbar die bessere Option war. Und das muss man sich nehmen. Also das ist auch für mich so der Erfolg dieser Agentur hier. Sagen auch andere Agenturen, ich meine, bei uns bewerben sich ja viele Leute und die Guten kommen dann auch zu uns. Und die eine Kollegin, die jetzt neu kam, die hat gesagt, in meiner alten Agentur haben sie immer gesagt, sowas kann nur der Zwetschge verkaufen. Und es ist ganz einfach, man muss nur ehrlich sein am Ende. Ne?
Ja, ich glaube, das ist der entscheidende Punkt ist, der muss ja zufrieden sein, der muss glücklich sein. Du musst ihn ja in die Augen schauen, du musst ja den immer wieder treffen. Und wenn du selbst davon nicht überzeugt bist, dann würde ich das nicht machen, weil ich
finde. Aber da fängt es schon an, du musst ihn immer wieder treffen. Weißt du, diese jungen Agenturen, die meinen, sie können ganz schnell reich werden, denen fällt ja jeder Kunde hinten wieder vom Förderband runter. Die sind überhaupt nicht auf Kundenbindung. Bei uns ist ein Kunde im Schnitt 10 Jahre, weil wir den halt nicht verarschen, weil wir dem helfen. Und ich sage immer, so einfach ist es doch, wenn ihr die Ziele von euren Kunden über erreicht, dann wird er immer wieder kommen, weil er glücklich ist.
Also das ist auch meine Erfahrung, dass die Leute regelmäßig mit mir zusammenarbeiten. Das ist ja auch schon länger. Ja? Also
ja.
Ich arbeite jetzt mit der Uni Augsburg jetzt auch zusammen.
Haben wir gerade eine Kampagne gemacht?
Ja, und das ist auch so, da ist fürs dem ersten das zweite Projekt geworden und das ist, finde ich, auch toll. Also, weil ich das auch gerne mache. Also das ist.
Und am Schluss kann es dir ja noch weniger ausgehen wie mir, weil du müsstest ja jetzt heute für die Arbeit der Ausstellungen und der Bücher eigentlich gar nichts mehr machen. Du musst nur in dein Archiv gehen.
Ja, das stimmt. Aber auf der anderen Seite finde ich ja den Alltag auch so spannend, dass ich ja jetzt nicht praktisch.
Ziehst du ja übrigens auch krass durch seit Corona.
Ja, ich habe ein sehr spezielles Thema auf Instagram. Ich glaube, das ist sehr, sehr speziell, weil ich im Prinzip Alltag fotografiere in Form von Plakaten und Aufklebern und Demos. Ich habe in der Corona-Zeit angefangen, weil ich das historisch so wichtig fand, den Alltag in Deutschland zu fotografieren. Und ich war zufälligerweise bei einer Pressekonferenz in Berlin, wo Angela Merkel, oder was heißt zufälligerweise, ich habe gewusst, es findet die statt und habe im Bundeskanzleramt angerufen und gefragt, ob ich dazukommen kann, weil ich das erleben wollte, weil mir schon irgendwie klar war, dass sich alles verändern wird. Und in der Tat war es so, ich war bei der Pressekonferenz, wo die Angela Merkel dann gesagt hat, bitte verzichten Sie auf soziale Kontakte. Wenn die Bundeskanzlerin diesen Satz sagt, bitte verzichten Sie auf soziale Kontakte, dann wusste ich, es wird alles, alles, alles anders und wir können nicht uns vorstellen, was das bedeutet. Und so habe ich dann auf Instagram angefangen, ein Tagebuch zu machen, wo ich von Tag 1 durch Deutschland gefahren bin und den Alltag dokumentiert habe. Und dann ging es am 24. Februar 2022 mit der zweiten Krise los, mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Und da wusste ich auch da, es wird sich alles verändern. In der Tat hat sich alles verändert, weil Themen sind andere geworden. Also jetzt zum Beispiel die letzten Tage, Plakate, die Bundeswehr regelmäßig schaltet, die haben sie vor 4 Jahren nicht geschaltet, da sah man das nicht. Oder das Plakat Generation Wehrdienst. Hätte das einer vor 4 Jahren für möglich gehalten, wer hätte man gefragt, ist das aus der Heute-Show? Ja, aber es ist nicht mehr Heute-Show, sondern ist Realität. Oder vor allem in Berlin oder in anderen Orten, die Aufkleber, die es gibt, das ist nicht unser Krieg oder was auch immer. Das dokumentiere ich und ich hoffe nicht, dass ich am Tag 2500, weil jetzt sind wir bei Tag 2285 nach der Aufhebung der ersten Ausgangsbeschränkung, irgendwie schreiben muss, der Ernstfall ist eingetreten. Ja, also das sollte nicht das Ziel sein. Aber was ich mit dem Tagebuch zeigen möchte, ist einfach, wie sich Themen verschieben, wie Themen normal werden. Und da bin ich wieder der Historiker, weil ich bin sicher, außer mir macht das keiner. In Deutschland wüsste ich nicht, der praktisch von Laterne zu Laterne geht oder von Plakat zu Plakat und dann anhält ein Foto macht, weil ich das nicht unwichtig finde, einzufangen oder irgendwelche A-Teaser auf spiegel.de oder bild.de, wenn wieder ein Thema hochkommt. Also, weil, wenn hätte es das schon 1989 gegeben, hätte ich das sicherlich damals auch schon gemacht, dass ich jeden Bild aus dieser Transformationszeit gepostet hätte.
Auch in deiner Branche ein riesen und in meiner Branche noch größeres Thema. Findet in deinem Leben KI statt?
Nee. Also ich nutze KI natürlich wie alle, wenn ich irgendwas wissen will. Da bin ich wirklich verblüfft, wie schnell Argumente dafür und dagegen kommen. Also wenn ich...
Was nutzt du?
Hier das...
ChatGPT oder?
Ja, also was hier dem Laptop drin ist. Was ist, wenn ich da KI-Modus, ich keine Ahnung.
Okay.
Ja, also ich bin da jetzt nicht so tief drin, aber das nutze ich. Aber ich sehe das ja auch bei meinen Töchtern, die das sehr nutzen, also die im Prinzip auch damit lernen. Also meine jüngere Tochter Mimi, die nächstes Jahr Abitur macht, also das ist schon ein gewaltiges Tool geworden. Nein, was die Fotografie betrifft, wird das sicherlich große Veränderungen haben. Und ich habe kürzlich in einem Interview gesagt, dass ich glaube, dass das, was ich heute und in der Vergangenheit gemacht habe, in 20 Jahren so nicht mehr existieren wird.
Und heute im Jahr 2026 eine 20-Jahre-Prediction auszugeben, ist auch schon sehr mutig.
Ja.
Ich habe letztens, also Claude ist ja bei uns das große Ding, auch bei Programmierung und so. Und letztens hat es dann geheißen, Claude gibt es jetzt ein Jahr. Und dann habe ich mir gedacht, unglaublich, ein Jahr. Weil deswegen knüpfe ich jetzt auch so an mit dieser Instagram-Geschichte, weil das verändert sich ja schon. Das ist jetzt schon so ein großes Ding, auf jeden Fall mal wahrscheinlich größer wie Fernsehen, Internet, Telefon und so. Ne?
Also man muss sagen, also auf KI, ich kann ja immer überprüfen, was ist falsch und was es war. Ja? Was zum Beispiel über mich, welche Ausstellung, welche Themen und so weiter, und dann sehe ich, stimmt das oder stimmt was nicht. Zum Beispiel eine Zeit lang eine Frau, die ganz wesentlich auch für meine Laufbahn war, ist die Ehefrau von Doris Schröder, die Ehefrau von Gerhard Schröder gewesen, Doris Schröder-Köpf, die ja hier bei der Augsburger Allgemeinen volontiert hat, der Redakteurin war. Und die mir auch ein paar Aufträge gegeben hat aus ihrem Bereich. Und ich habe sie dann immer wieder auch fotografiert und auch mit Gerhard Schröder zusammen. Und dann habe ich mal Daniel Wiskup, Doris Schröder-Köpf. Da kam dann totaler Blödsinn raus. Mhm. Also das gibt es natürlich auch.
Ja, absolut. Also wir haben auch oft den Fall, dass die hier sagen, ja, aber es gibt eine gewisse, also ich habe gemerkt, es hat sich hier verändert, als wir es ganz offen sichtbar gemacht haben. Ich habe gesagt, Leute, ihr braucht ihr nicht verstecken. Wir benutzen das an jedem Schreibtisch. Es ist unser Werkzeug. Es ist ein neues Werkzeug. Es ist wie früher Photoshop. Es ist jetzt einfach ein Werkzeug.
Ja, das ist, wenn du überlegst, du gibst da 5, 6 Sachen ein, was du in so kurzer Zeit bekommst, dann überprüfst du nochmal. Aber das hättest du.
Genau, und dieses Überprüfen war immer so ein bisschen am Anfang bei meinen Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht da ein bisschen vorsichtiger waren wie ich. Die haben dann gesagt, ja, aber die KI macht schon auch viele Fehler. Und dann habe ich immer so gesagt, ja, aber lasst sie uns doch als Werkzeug benutzen und lasst sie uns so benutzen, wie wenn es eine neue Kollegin oder ein neuer Kollege ist, den wir noch nicht kennen.
Ja.
Und dann muss man die Arbeit anschauen.
Man muss das anschauen. Man muss natürlich auch ein bisschen selber Wissen haben. Das ist,
unbedingt.
Das ist nicht unwichtig. Aber das ist schon verrückt, mit welcher Geschwindigkeit das geht. Und auch in der Fotografie auch. Das macht mich manchmal selber ein bisschen ungläubig, dass ich manche Sachen dann, dass ich nicht weiß, ob das echt oder falsch ist.
Ja. Wobei, also ich finde es immer so interessant, ich habe ein eigenes Betriebssystem für uns entwickelt, die letzten 4 Monate, Tag und Nacht, wo wir alles abbilden, Angebot, Rechnung, Leads und so weiter, und sehr viel KI mit drin, auch um so Mitschriebe, Transkripte sehr gut aufzuarbeiten für den Kunden, ein gutes Workbook dann auch draus zu machen. Und ich finde es immer so interessant bei so Sachen, die so sinnfreie Arbeit sind. Ich habe dir vorher schon gesagt, wie dieser Podcast geschnitten wird, ist einfach sinnfrei. Also jetzt sind wir 1:50 Uhr, wahrscheinlich werden wir rausgehen bei 1,5 Stunden, und so einen Podcast zu schneiden, ist so eine dumme Arbeit. Also so Kamera rechts, Kamera links, das ist keine künstlerische Leistung.
Nee.
Das ist ein reines Runterarbeiten oder früher freistellen, also wenn ich hier schaue, unser Artdirektor, der Flo, der hat vor 14 Jahren bei mir als Azubi angefangen, da war Freistellen der Hauptberuf damals. Der Hauptberuf. Also der sagt, also wann mache ich einen Freisteller? 2-mal im Jahr, wenn ich Großfläche mache, dass es wirklich sauber ist. Ansonsten macht es die Software. Ja. Und ich habe jetzt letztens privat eine Taufe fotografiert. Also ich bin kein Fotograf, aber die haben gesagt, Mensch, du weißt ja, wie es ist. Du machst ja was mit Medien, kannst du das fotografieren? Und dann habe ich mir da so eine Kamera genommen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, ich bin kein guter Fotograf, jetzt stelle ich das Ding mal auf 10 Bilder pro Sekunde ein, dann habe ich quasi einen Film und baller einfach drauf. Und dann bin ich aus dieser Taufe raus mit 4000 Bildern und dann habe ich mir gedacht, oh shit, ja, aber da muss es ja was geben. Und dann bin ich das erste Mal auch über das Wort Culling gekommen und das ist ja völlig unglaublich. Also du hast da diese 4000 Bilder, gibt es ganz viele Softwarehersteller, auch ein paar aus Deutschland. Und hast du diese 4000 Bilder rein und dann gibt es einen Culling-Modus.
Aber wie geht das?
Das ist völlig unglaublich. Also ich habe es auch, war skeptisch. Naja, das sagt halt gerade bei so Massenbildern, ne? 10 Bilder pro Sekunde.
Schaut und dann auf die Augen auf.
Komplett. Der vergleicht alle Augen. Im schlimmsten Fall, der markiert dir das dann auch. Also der sagt zum Beispiel, wenn jetzt alle Augen offen sind, dann ist es eh grün. Und wenn er jetzt aber kein Bild kriegt, wo alle Personen die Augen auf haben, dann nimmt er quasi das kleinste Übel und markiert dir das aber so
raus. Selber so, ja.
Ja, aber weißt du, das ist so...
aber da sperrst du ja extrem viel Zeit.
Ja, und ich finde, da brauche ich mich auch gar nicht sperren, weil es hat mit der künstlerischen Leistung nichts zu tun. Das ist verlorene Zeit einfach so. Ne? Und dann kannst du da rein theoretisch, und das war ja früher mit Lightroom und so oder auch immer noch heute mit Lightroom schon ähnlich, aber du kannst da jetzt auch sagen, er liefert dir aus 5 Situationen, also das war einmal Kirche, Taufbecken, anderes Licht, weil kam so rein, dann war das vorne Empfang, anderes Licht und einmal draußen ganz anderes Licht. Und dann erkennt er diese Situationen und bittet dich einfach, diese 5 Bilder zu bearbeiten. Mhm. Und dann checkt er das und dann ist es aber nicht ein Filter wie im Lightroom, der da einfach drüber geballert wird, sondern hat er diese Einstellung verstanden und dann sagst du go for it und dann geht er in diese 5 Situationen rein und sind die Bilder perfekt. Und dann haben sie gesagt, das gibt's nicht. Also 4000 Fotos, das wäre eine Arbeit gewesen, das wäre Katastrophe, ganzes Wochenende wäre draufgegangen. Und halt auch so dumme Arbeit, ne? Also so. Und da muss ich wirklich sagen, und das ist immer meine Theorie, schlechte Agenturen werden durch KI noch viel schlechter, weil sie können es nicht challengen und du hast gerade gesagt, Wissen ist wichtig. Ich habe so ein bisschen gerade das Gefühl, dass Wissen nichts mehr wert ist, weil es ist in der KI, aber Erfahrung ist richtig wichtig. Und wenn ich jetzt diese Erfahrung reinbringe in dieses ganze Thema und nutze das aber als Werkzeug, dann ist es so, die Erfahrung fehlt halt schlechten Agenturen und dadurch werden die nur schlechter, weil die ballern in diese KI rein und dann werden die warten einfach, die sitzen so und sagen, was bietet mir die KI an? Und da gibt es so ein Mittelding, die nenne ich immer die Coworker, gibt es ja sogar Cloud Cowork, die arbeiten und nutzen das nebendran wie eine Assistentin, wie einen Assistenten. Das ist auch schlau. Und wir nutzen es aber so, wir machen alles, was künstlerisch ist, alles, was Kreation ist, aus unseren Köpfen, machen große Brainstormings, da darf auch keine KI, da haben wir ganz klare Regeln, nehmen wir auch bei uns auf der Webseite. Und dann nehmen wir diesen Output und blasen den quasi auf mit der KI. Und dann bin ich überzeugt, schlechte Agenturen werden viel, viel schlechter, die verkümmern quasi. Dann gibt es ein Mittelmaß dazwischen, das gibt es ja immer. Und gute Agenturen werden unaufhaltsam, weil die ein Werkzeug bekommen haben, das so ein Accelerator ist, der so Gas gibt und der diesen ganzen sinnfreien Kack, der dir ja auch Kreativität raubt. Also wenn du so einen sinnfreien Job, so monoton, ist wie wenn du bei Airbus die gleiche Schraube jeden Tag 4000 Mal reinschraubst. Und dafür finde ich es ganz, ganz ein abartiges Tool einfach. Daniel, eins würde mich zum Schluss noch interessieren. Wie kriegst du in so einem Leben, wenn man das jetzt anschaut, wie hast du da Familie integriert gekriegt?
Ich hätte das Glück, dass ich eine Familie habe. Das ist ganz wichtig. Das ist, muss man im Nachhinein sagen, hätte ich gewusst, wie toll das ist, wäre ich vielleicht früher Familienvater geworden. Ich bin ja erst mit 42. Du warst ja dabei.
Also ich war nicht dabei. Du warst ja bei der Hochzeit dabei.
Ich habe erst mit 42 geheiratet und habe dann auch ich bin dann Vater meiner ersten Tochter geworden, der Helena, und dann 2 Jahre später von der Mimi. Das ist ein großes Geschenk. Und ich hatte das Glück bei der Heli, dass ich da weniger gearbeitet habe. Also ich war natürlich ab und zu auch weg, aber im Vergleich zu vorher war ich häufiger zu Hause. Und ich muss sagen, eine Familie zu haben, auch die Kinder da aufwachsen zu sehen, jetzt sind sie ja schon 20 und so, das war für mich eine tolle Zeit. Und das ging, ja. Also jetzt musste man ehrlicherweise auch meine Frau und meine Kinder fragen, wie die das gesehen haben. Aber ich glaube, dass wir viele Reisen gemacht haben, dass sie viel auch bei Ausstellungen dabei waren, dass wir auch nach Berlin gemeinsam oft unterwegs waren, weil ich da ja auch wohne. Also das haben sie alles mitbekommen. Und ja, ich habe das Gefühl, dass es gut ging, weil ich erst so spät Vater geworden bin. Das muss man ehrlicherweise sagen, weil mit 25, 26 Putsch in Moskau und das... Krieg in Jugoslawien, das wäre, glaube ich, ein bisschen schwierig gewesen.
Mhm. Ja, aber daher rührt auch die Frage. Also ich
das kam zum richtigen Zeitpunkt, ja. Und als der Ukraine-Krieg losging, haben meine Frau und meine Kinder gesagt, bitte tun uns das nicht an, dass ich da hinfahre. Und ich habe das auch nicht gemacht. Mhm. Ich hätte zwar Maidan gemacht, da waren sie noch, es war auch eine andere Situation, aber natürlich hat mich das interessiert, aber durch die ganze Veränderung der Kriegsführung ist das wirklich jetzt ein größeres Lotteriespiel geworden.
Mhm. Jan Jessen war auch im Podcast von G-Mediengruppe Kriegsreporter. Kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Also es ist ein Lotteriespiel, es ist irre. Und er hat auch gesagt, er überlegt sehr oft, ob er die Presse schusssichere Weste anzieht, weil er hat eher das Gefühl, dass er ein Ziel geworden ist.
Das Ziel, natürlich bist du Ziel geworden. Also je unauffälliger du bist, am besten keine Kamera.
Ja.
Weil die Kamera, du bist definitiv ein Ziel mit der Kamera. Da ist ein Handy vielleicht sogar noch besser oder eine Minikamera oder was auch immer. Also das hat sich komplett verändert. Auch bei Demonstrationen hat sich das verändert, dass man angreifbarer geworden ist. Hm. Also das ist wirklich so. Ja. Mhm.
Zu guter Letzt, was passiert noch die nächsten 10 Jahre?
Ich hoffe, dass ich das, was ich mache, weitermachen kann. Ja. Das ist
weiter. Das würde mich noch interessieren, Daniel. Mich hat letztens jemand gefragt, siehst du in deinem Kopf die Dinge als abgeschlossen? Und diese Frage beschäftigt mich so. Also, und dann sage ich, so, verstehe die Frage nicht. Ja, also so, sagst du, das ist der Podcast und das ist die Agentur und das ist Beratung und das sind deine Online-Shops und das ist deine Baufirma. Und ich habe diese Frage nicht verstanden und die hat mich jetzt wirklich 2 Wochen beschäftigt, weil das ist ja so ein Flow bei mir. Also ich weiß jetzt gar nicht, dass ich in welcher Firma ich jetzt sitze im Podcast.
Ja, genau. Bei mir ist es ja auch so, dass ich praktisch morgens das mache, nachmittags das. Es sind ja viele Sachen, die ich begleite. Ich sage, ich habe unterschiedliche Schubladen im Kopf, für die arbeite ich. Und was ich einfach, zum Beispiel, es gibt das nächste Projekt, das ist in 3 Jahren, 40 Jahre Deutsche Einheit, da bin ich schon mit der Stiftung Aufarbeitung zusammen. Weil das begleite ich ja, das Thema seit der Wende, seit 1989. Es gibt halt langfristige Projekte. Es gibt auch zum Beispiel das Künstler- und Künstlerin-Projekt, was ja jetzt momentan im Schätzlerpalais zu sehen ist. Das geht ja weiter. Die Porträts gehen weiter. Die ganze historische Veränderung geht weiter. Im Prinzip ist es ja, sag ich mal, es läuft alles weiter und ich versuche, wie es die Zeit hergibt, das zu begleiten. Und das Gute, wir haben ja später vorhin über die Rente geredet, ich sage einfach, der liebe Gott entscheidet, wann das Spiel zu Ende ist.
Absolut. Nicht die Rentenversicherung. Nicht die Aber wenn es entscheiden würden, dann wäre es schon ziemlich bald.
Ja, genau. Also von daher bin ich da ganz hoffnungsvoll und ich hoffe, du weißt ja, das klingt jetzt, aber ist es letztlich so, wenn du 63 bist, Gesundheit ist wirklich das A und O, weil die Mobilität, und ja, das ist so wichtig und da ist man so dankbar dafür, dass es bisher so gut gelaufen ist. Das darf man nicht unterschätzen und ich sage immer, ich habe ja durch meinen Job, lerne ich auch viele Ärzte kennen, die treffe ich am liebsten nicht in ihren Büros oder sonst wo, sondern auf der Straße und freue mich, dass ich sie kenne, aber sonst wirst du sie nicht von näher sehen. Eigentlich.
Daniel, vielen, vielen Dank für deinen Besuch, für deine Zeit.
Ich sage vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, dass wir seit 2005, so war das, da warst du der Mann, der uns ins Glück gefahren hat,
richtig.
Dabei war.
Damals, witzig, VW Phaeton war die Nummer damals. Da bin ich immer zwischen Sulzbach und Dorint Hotel hin und her. Uiuiui. Und das war ja, also 2005 war das. Aha.
2005.
Mhm, war ich 20. War crazy. Phaeton war crazy.
Das war ein gutes Auto. Es war sehr günstig. Das muss man sagen. VW hat es ja rausgehauen, weil es gegen Mercedes und BMW irgendwie nicht performt hat, aber es war von der Qualität her top.
Ja, ja, und jetzt schmeißen sie die überall nach bei mobile.de. So. Ja, genau. Die S-Klasse des kleinen Manns.
Ja, genau.
Ja, ja. Alles, alles Gute, Daniel.
Danke.